Das war's für heute von 50 plus. Die Abmoderation muss ich nochmal machen. Gute und herzlich willkommen zu einer weiteren Frag Calcio am Mittwoch. Ja, inzwischen glaube ich, können wir mal offiziell festhalten, Mittwoch ist der Frag Calcio Tag geworden und ihr könnt Fragen stellen, wie immer im Community Tab bei uns auf dem YouTube-Kanal von Calcio Berlin. Und wenn ihr schon auf dem Weg dahin seid, dann abonniert doch auch gerne noch diesen Kanal. Wir wissen natürlich, es gibt immer viele Leute, die Videos schauen, ohne zu abonnieren, ist auch okay. Gute an euch, aber wir würden uns freuen, wenn ihr abonniert und so kein Video mehr verpasst. Housekeeping ansonsten, 50 plus 2 hören, Downset Talk hören und mehr kann ich nicht von euch einfordern. Das Einzige, was ich einfordere, sind Fragen und die erste kommt von Schlauchboy und der fragt, gute Nico, nach den ersten 4 Spielen scheint Anthony mit seinen 3 Toren, 2 Assists und 3 Man-of-the-Match-Auszeichnungen richtig aufzublühen. Steckt in ihm viel mehr, als in den letzten Monaten dachten, Und was führt dazu, dass United mittlerweile ein wahres Karrieregrab für Spieler geworden ist? Grüße aus der Stadt, in der es regnet, die Glocken läuten und wenn beides zusammenfällt, ist Sonntag. Tja. Ich meine, es fühlt sich jetzt also zuerst mal an wie jede deutsche Stadt. Viel Regen, das lenkt mich natürlich in den Norden. Aber also was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt diesen Spruch hier googeln und dann gucken, was es ist? Ich sage, es ist Lüneburg. Beck. Lüneburg. Lüneburg. Warte, es ist Münster. Ach, fuck off. Okay. Entweder regnet es in Münster oder es läuten die Glocken, geschieht beides gleichzeitig, ist Sonntag. Naja, guck. Auf Ostersonntag. Gut, geh mal rein in die Frage von Anthony. Also es war erstmal, ja, United ist ein absolutes Karrieregrab. Es ist absolut bekloppt, wie die ein ums andere Mal Spieler für viel zu viel Geld holen, große Hoffnungen auf sie häufen. Und ich meine, selbst wenn wir von Anthony weggehen, man muss ja überlegen, weißt du, die holen Rasmus Højlund einen riesig talentierten Spieler für 70 Millionen plus und erwarten, dass er sofort diese Mannschaft offensiv carryen soll. Und wie soll das denn funktionieren? So macht man das nicht, wenn man ein europäischer Gigant ist. Real Madrid holt, okay, das ist ein schlechtes Beispiel, weil die haben Vinny und Rodri sehr jung geholt, aber im Zweifel fährst du eben besser, wenn du Spieler holst, die es auf Top-Niveau schon mal gezeigt haben, wenn du ein Top-Spieler sein willst. Aber United ist so dermaßen toxisch, so dermaßen am Arsch, dass ja nicht mal das funktioniert. Ne? Varane, Casemiro und hast du nicht gesehen. Also, gucken wir mal genauer auf Anthony. Die holen Anthony im Sommer 2022 von Ajax Amsterdam. Sein Marktwert wird damals auf 35 Millionen Euro taxiert und er hatte gerade eine Saison beendet mit 23 Einsätzen, war hinten raus verletzt, 8 Tore, 4 Vorlagen. 12 Scorer in 23. Gut, aber nicht überragend. Und das Ganze bei einer Mannschaft, bei Ajax Amsterdam, die in dieser Saison Meister geworden sind, die in dieser Saison nur 3 Spiele verloren haben und die in dieser Saison 98 Tore erzielt haben. Sprich, er war beim besten Team in einer schwächeren Liga. Dann kommt er für, nochmal, der Marktwert war auf 35 Millionen Euro festgelegt und er hatte 12 Scorer gemacht in der abgelaufenen Saison. Und dann zahlt United knapp 100 Millionen Euro. 95, um genau zu sein. Das bringt natürlich ein absurdes Preisschild mit und dieses Preisschild bringt natürlich eine Sache mit, Erwartungshaltung. Und dieser Druck ist bei Anthony, das siehst du ihm in meinen Augen an, von Anfang an zu viel. Jetzt kann man natürlich erstmal sagen, United hat ihm den Start verdammt schwer gemacht, aber man muss eben auch Anthony ein paar Sachen vorhalten. Zuallererst mal die physische Intensität der Premier League. Damit ist er in seinem letzten Spiel für United genauso schlecht zurechtgekommen wie in seinem ersten Spiel von United. Ich weiß nicht, ob er in dieser Zeit auch nur 1 Gramm Muskelmasse aufgebaut hat. Und insgesamt muss man sagen, dass er sich weder physisch noch spielerisch weiterentwickelt hat. Er blieb eindimensional, er blieb unproduktiv. Und, das muss man auch ganz klar sagen, er ist halt, und das meine ich nicht respektlos, aber er ist halt schon ein ziemliches One-Trick-Pony. Rechter Flügel, Fidget-Spin, mit dem linken Fuß nach innen ziehen. Das ist Anthony. Was hat er bis zum Ende versucht und es hat bis zum Ende nicht funktioniert, weil es natürlich unglaublich ausrechenbar ist. Und dennoch hat United ganz großen Anteil daran. United hat seit Jahren kein klar funktionierendes System. Viele Spieler werden immer und immer wieder in falschen Rollen eingesetzt. Weder die Offensive noch das Mittelfeld um Anthony herum hat jemals funktioniert in seiner Zeit, in der er da war. Bedeutet, er hat niemals auch nur ansatzweise eine optimale Situation oder auch nur eine gute Situation für ihn bekommen. Und er ist ja bei weitem nicht der Einzige, bei dem es dann so gelaufen ist. Also sei es ein Sancho oder ein Donny van de Beek, alle Spieler, wo man sich fragen muss, ob man da nicht mit dem richtigen System hätte mehr machen können. Ich glaube, Anthony hat oder United hat Anthony mit diesem Transfer von Anfang an einen Bärendienst erwiesen, weil ich glaube, dass ehrlich gesagt außerhalb vom Scouting-Department von United wenige Leute der Meinung waren, dass Anthony ein absoluter Superstar für einen europäischen Giganten werden kann. Dafür war er von Anfang an einfach zu eindimensional. Und ich glaube, er hat jetzt bei Betis genau das Level gefunden, auf dem er ein absoluter Unterschiedsspieler sein kann. Raus aus dieser extrem physischen Liga in eine sehr technische Liga, das kommt ihm definitiv zugute. Und dann eben bei einer Mannschaft spielen, in der er ein Star sein kann, weil die Mannschaft im oberen Mittelfeld unterwegs ist. Conference League, achter Platz, das ist ja so das Umfeld, in dem Betis sich aktuell bewegt. Und genau in diesem Bereich, glaube ich, kann Anthony ein Unterschiedsspieler sein, kann Anthony Impact haben. Und deshalb überrascht es mich natürlich, wie gut es funktioniert hat, aber es überrascht mich nicht, dass es funktioniert. Und dass man irgendwann bei einem Spieler, so bei Anthony, wenn du quasi einmal in diesem Strudel drin bist, ein Jahr da, zwei Jahre da und es wird nur schlechter und es wird nicht besser, dass du irgendwann einfach nur raus willst und dass das wie ein Brustlöser wirken kann und du erstmal einfach nur so glücklich bist, dass du wieder befreit Fußball spielen kannst, das glaube ich definitiv und ich glaube, das sehen wir gerade bei Anthony. Aber ich glaube, ja, die Erwartungshaltung, die an ihn herangetragen wurde, war, glaube ich, niemals gerechtfertigt und die Hoffnung, dass er bei United ein Unterschiedsspieler sein kann, demnach in meinen Augen auch nicht. Zweite Frage kommt von Prinz Riese. Gute Nico. Der Abstiegskampf in der Bundesliga grenzt sich immer mehr ein. Hoffenheim hat sich leider befreit. Es bleiben Heidenheim, Bochum und Kiel. Welches der Kellerkinder hat die besten Chancen auf die Relegation? Grüße aus Lippstadt. Grüße nach Lippstadt. Bochum. Und es ist nicht mal knapp, für mich zumindest. Rechnet man die zwei Punkte gegen Union dazu, das ist ja gerade in der Revision. Ich gehe aber immer noch davon aus, dass Bochum die bekommt. Nicht, weil ich glaube, dass es 100% die richtige Entscheidung ist, aber ich wüsste einfach nicht, wie man dagegen entscheiden soll und was dann die Reaktion darauf ist, also wie man dann damit umgeht. Deshalb gehe ich davon aus, dass sie diese zwei Punkte noch bekommen und dann sind sie jetzt schon auf dem Relegationsplatz. Sie haben sich im Winter punktuell verstärkt, aber dafür wirklich verstärkt. Masuras, Riesenimpact sofort gehabt. Kraus, Riesenimpact sofort gehabt. Bochum spielt keinen Zauberfußball. Sie haben eine sehr simple Idee, sehr klare Spielidee und die funktioniert hin und wieder. Und das Problem ist, dass wenn du auf die Konkurrenz schaust, wird dann auch relativ schnell deutlich, warum ich Bochum so klar vorne habe. Heidenheim ist ein kompletter Kadaver. Heidenheim ist wirklich so richtig am Arsch. Selten hat man eine so tote Mannschaft durch die Bundesliga wanken sehen wie Heidenheim. Redet nur keiner drüber, weil Heidenheim. Um es deutlich zu machen, es sind 22 Spiele gespielt. Heidenheim hat 14 Punkte. 9 davon hatten sie nach 5 Spielen. Bedeutet im Umkehrschluss 5 Punkte aus den letzten 17 Spielen. 0,29 Punkte im Schnitt seit Ende September. Das ist katastrophal. Und ehrlich gesagt, liegt es natürlich daran, dass Heidenheim schwere Abgänge zu verzeichnen hatte. Dingchi, Beste, wissen wir alles, Kleindienst. Aber die Doppelbelastung ist absoluter Killer mit der Conference League. Das haben wir von Anfang an hier so gesagt. Ich bin mehrfach on the record gewesen, wie ich schon in der Quali-Runde gesagt habe, die müssen herschenken, das kann nicht gut gehen. Man hätte sich gewünscht, dass es anders läuft aus Heidenheims Sicht. Aber wir sehen es nicht das erste Mal. Zu früh sich für Europa qualifizieren, ist einfach absolut tödlich. Und ich glaube auch, wenn es dann jetzt irgendwann vorbei sein sollte, gegen Kopenhagen ja gerade gewonnen, was im Zweifel auch nicht gut für sie ist, weil es halt noch länger dann gehen könnte. Und ich glaube, wenn es vorbei ist, dieser Ritt durch Europa, dann ist es zu spät in der Bundesliga. Und dann haben wir noch Kiel. Die spielen mutig. Die haben 34 Tore in 22 Spielen erzielt. Das ist stark. Das ist so Gladbach-Bremen-Niveau. Ich glaube, die stehen beide bei 35. Aber die Defensive und der Keeper sind nicht gut genug für den Klassenerhalt. Ganz einfach. 57 Gegentore in 22 Spielen sind 2,6 im Schnitt. Damit hältst du die Klasse nicht. Das ist einfach nicht möglich. 24, 25 fallen der Bundesliga im Schnitt 3,17 Tore. 2,6 kassiert Kiel im Schnitt. Die Rechnung geht nicht gut auf für die Jungs aus dem Norden. Und ja, ist schade, es ist schade insofern, dass Kiel sich ein bisschen was traut eben, ne, dass sie ein bisschen mutiger spielen, aber sie kriegen eben die Balance überhaupt nicht hergestellt und ich glaube auch nicht, dass das noch passieren kann und deshalb ist für mich aktuell Bochum der klare Favorit und ja, Bochum hat halt auch, das darf man auch nicht vergessen, das ist viel wert im Verhältnis zu diesen beiden anderen Teams. Viel, viel mehr Erfahrung im Abstiegskampf. Die machen das seit Jahren genauso. Diese beiden Mannschaften, Heidenheim hat den absoluten Höhenflug letzte Saison, Kiel ist letzte Saison aufgestiegen. Ja? Die sind es gewöhnt, vorne drin zu stehen und nicht gegen den Abstieg zu spielen. Und ich glaube, dass die Erfahrung, die Qualität von Bochum und die aktuelle Form ganz, ganz klar für den VfL sprechen. Und da mache ich mir jetzt vielleicht dann Feinde im Norden und bei Heidenheim. Aber ich persönlich würde es mir auch wünschen, von diesen drei Mannschaften würde ich gerne Bochum die Chance geben, nächste Saison weiter dabei zu bleiben. Rockefeller mit der nächsten Frage. Moin Nico. Im Laufe der Zeit gab es einige Fußballwerbungen, die ikonisch geworden sind. Welche sind deiner Meinung nach die 5 ikonischsten Werbungen und wie würdest du sie ranken? Königsblaue Grüße, schwarz-rote Grüße zurück. Okay. Also, es gab wirklich einige saugeile Werbungen. Fußballwerbungen, Sportwerbungen, Plakatwerbungen, Printkampagnen. Ich habe mich auf Fernsehwerbungen natürlich beschränkt. Und ich habe jetzt nicht nur die 5 so coolsten genommen, weil viele von denen sind gekommen, als ich so zwischen 9 und 14 war. Und da fandest du alles cool, was ein bisschen anders war und rough und ja, cool aussah. Deshalb habe ich versucht, es ein bisschen anders zu machen. Auf dem 5. Platz. Pepsi Sumo Football. Ich habe bis heute keine Ahnung, was die Message dieser Werbung war. Und sie war auch nicht für den deutschen Markt. Aber Roberto Carlos im Kopfballduell mit einem menschlichen oder einem menschgewordenen Kleinwagen fand ich auf jeden Fall witzig, entertaining. Pepsi Sumo Football auf die 5. Auf der 4, und da werden viele überrascht sein, dass es so tief ist, die Nike-Flughafen-Werbung mit der Seleção 1998. Es ist eine der ikonischsten Werbungen, die es so gibt. Und für mich auch so die erste von diesen richtig krassen Werbungen, die es so gab. Ab da wusste man, wie man gute Fußballwerbungen zu machen hat, zu schreiben hat. Und absoluter Wegbereiter. Und sogar wenn man jetzt den Baller League-Trailer sich anschaut, für die internationale Baller League, kein Geheimnis, ganz klar inspiriert von genau dieser Werbung. Auf der 3, eine Werbung, die, glaube ich, viele vergessen haben, aber ich persönlich geil fand. Impossible is Nothing, Adidas 2004. War eh eine überragende Kampagne, gab geile Poster dazu und es gab diese eine Werbung, episches englisches Voice-Over. Einer meiner größten Sporthelden außerhalb des Fußballs aller Zeiten, Muhammad Ali, läuft, joggt in seinem ikonischen grauen Trainingsanzug und während dieses Voice-Over anschwillt und immer besser wird und immer pathosgeladener und ikonischer wird, gesellt sich eine Fußballlegende nach der anderen beim Laufen zu ihm. David Beckham, Zinedine Zidane, Andrea Pirlo. Und einfach insgesamt eine Werbung, die ich wirklich toll fand und die einfach schlicht und ergreifend Gänsehaut bei mir geweckt hat. Auf Platz 2, Adidas Teamgeist F10. Ich glaube, das ist die Werbung. Es ist die Werbung, wo zwei Kids auf Spanisch ihre Traummannschaft wählen aus aktiven und nicht mehr aktiven Spielern. Mit dem legendären Call Beckenbauer, als einer Franz Beckenbauer wählt. Und es ist einfach geil. Es ist auch so für mich, das war das erste Mal, dass ich so mit CGI alte Fußballlegenden mit neuen Legenden habe spielen sehen. Da ist da Riquelme, Franz Beckenbauer, Pelé, Cristiano, ich weiß gar nicht, ob Cristiano drin war, aber ne, so in diesem Stil und diese Werbung. Großartig, alleine wegen des Beckenbauer. Und auf der 1, keine Diskussion für mich. Für mich ganz persönlich die ikonischste Fußballwerbung aller Zeiten. Scorpion KO, das Cage Match, die Nike-Werbung mit Ori, mit Roberto Carlos, mit Totti, mit Cantona als Moderator. Die spielen Fußball in einem kleinen Käfig mit dem silbernen Ball und die Verlierer werden über Bord geworfen in der langen Version. Da sagt dann Cantona, may the losers go home. Und dann ist die nächste Szene, wie die so über Bord fliegen. Roberto Carlos gewinnt dieses Spiel mit einem Scorpion-Kick und absolut geil. Wenn mich nicht alles täuscht, gab es zu dieser Werbung sogar so ein Browser-Game, wo du dann quasi auswählen konntest und jeder einzelne von diesen Dreier-Teams war so übertrieben stacked mit legendären Spielern und das war einfach so geil. Ich habe ja dann, das habe ich ja schon mal erzählt, in meinem Elternhaus gab es im Keller einen Swimmingpool, den aber keiner genutzt hat, der war dann leer. Und in dem habe ich ja meinen eigenen Fußballkäfig gehabt, von 10 bis ich ausgezogen bin. Und habe da auch alle meine Geburtstage verbracht. Und wir haben da regelmäßig, wenn wir da gekickt haben, die Musik aus dieser Werbung angemacht. Und ja, das war großartig. Also ich meine, du musst dir überlegen, da haben irgendwelche Teenager eine Werbung nachgespielt. Dafür muss die schon verdammt gut gewesen sein. Und jetzt gehen wir weiter zur nächsten Frage. Aber erstmal, bevor der Nedo-Freak dran ist, muss ich was trinken. So, Nedo-Freak. Gute. Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei Calcio Berlin aus? Wie viel Zeit geht in Recherche, Vorbereitung, Aufnahme, Contentplanung und so weiter? Einfach mal, um ein bisschen hinter die Fassade blicken zu lassen. Also, ich habe mir Folgendes überlegt. Ich mache, weil es gibt keinen repräsentativen Tag in meinen Augen für Calcio Berlin. Und deshalb sage ich euch, wie meine Woche im Schnitt aussieht. Meine Woche ist ein bisschen anders als die von Niklas und Krögi, aber da kann man, glaube ich, ganz gut ableiten. Ich fange am Freitag an, weil in meinem Kopf die Woche irgendwie vom Spieltag aus immer so ein bisschen läuft. Freitag ist einer der beiden Tage in der Woche, wo ich versuche, relativ wenig zu arbeiten. Freitag ist sogar der Tag, wo ich sage, das ist mein Wochenende. Das klappt nicht 100%, dass ich da wirklich frei habe, aber für gewöhnlich arbeite ich da relativ wenig und mache so ein paar externe Termine. Ich gucke, ich würde sagen, 90% der Freitagabendspiele. Ich hätte gesagt 100%, aber ich habe letzte Woche nicht geschaut. Dann gucke ich 100% der Samstagspiele und wir streamen ja ein Spiel am Freitag, Samstag oder Sonntag. Das sieht für gewöhnlich dann so aus, gerade weil es meistens Samstag ist, gerne mal Topspiel, gerne Konferenz, dass ich schon 1, 2, 3, 4 Stunden früher im Studio bin, aus dem einfachen Grund, dass ich nicht so nah wohne. Und wenn ich zum Beispiel nach der Konferenz fürs Topspiel herfahren würde, würde es zeitlich nicht reichen, um hier noch die Vorbereitung im Studio zu machen. Bedeutet, für gewöhnlich sind wir so ab Zweitliga-Konferenz im Studio, vor allem Krögi und ich, weil Niklas so nah hier dran wohnt, dass er es sich erlauben kann, dann danach noch zu kommen. Bedeutet, den Samstag verbringen wir eigentlich mehr oder weniger im Studio für gewöhnlich. Gucken dann die Live-Spiele, damit gestreamt und dann gehen wir rein in den Sonntag. Und der Sonntag ist Podcast-Vorbereitung und für gewöhnlich fange ich da so um 10 Uhr an. Bin um 15.30 Uhr, dann hoffe ich immer fertig mit dem Nacharbeiten des Samstags. Und dann gucke ich die beiden Live-Spiele und mache dann danach hoffentlich nur 2 Live-Spiele. Es gibt ja manchmal 3. Und dann danach nochmal so 1, 2 Stunden, um diese 2, 3 Spiele wegzuarbeiten. Kommt immer ein bisschen drauf an. Kann auch durchaus mal schneller gehen. Dann ist Montag, Präsenztag im Studio. Da fangen Niklas und ich so zwischen 9.30 Uhr und 12 Uhr produzieren wir 50 plus 2. Dann haben wir Mitarbeiter-Content-Call, planen unsere Woche. Dann macht Krögi Downset Talk. Und am Nachmittag, montags, wird eigentlich selten was für Calcio produziert, außer wenn es eine Reaction gibt. Da wird dann eher eben, wenn größere Videos kommen, daran vorbereitet. Oder ganz häufig ist das so eine Zeit, in der einfach Dinge weggearbeitet werden. Denn ihr dürft nicht vergessen, wir beantworten alles selbst, wir sind überall involviert und solche Sachen fressen einfach unglaublich viel Zeit. Ansonsten hieß es dann jetzt im letzten Jahr montags ja fast eigentlich immer für einen oder zwei, dass es so am späten Nachmittag in Richtung Köln ging, dann zur Bonner League und dann möglichst schnell am Dienstag zurück, sodass man am Mittag wieder im Studio ist. Dienstag ist dann Fra-Calcio-Tag, wenn man in der Woche dran ist. Und je nach Fragen ist die Vorbereitung so 3 bis 6 Stunden, würde ich sagen. Heute bin ich um 10 Uhr reingekommen und nehme jetzt auf und es ist 14.30 Uhr. 4 Stunden Vorbereitung, würde ich sagen, habe ich gemacht. Und wenn ich dienstags nicht Fra-Calcio, wenn ich nicht dran bin, bin ich trotzdem meistens hier. Das liegt aber einfach daran, dass ich zu Hause nicht so gut arbeite wie im Studio. Also es ist einfach eine persönliche Sache. Und dann ist dienstags meistens so Housekeeping 50 plus 2. Da machen wir die Calls, Mails, Planung mit unseren Partnern, Steuerberater, all sowas, was für 50 plus 2 anfällt. Das machen Niklas und ich alles zusammen. In den letzten Monaten war halt Niklas in Elternzeit, deshalb war da ein bisschen mehr bei mir. Aber ansonsten machen wir das gut aufgeteilt. Und dann schaue ich meistens dienstags, dass ich so zwischen 10 und 11 bin ich im Studio und dann haue ich um 17 Uhr oder sowas wieder rein. Und dann abends Champions League. Sage ich aber ganz ehrlich, in der Liga-Phase war das meistens bei der TV eher an, als dass ich ganz aktiv geschaut habe, weil ich eh weiß, dass ich am Donnerstagmorgen oder Mittwochabend nochmal anschaue. Wir sind im Mittwoch, das ist der zweite Tag der Woche, wo ich versuche, wenig zu arbeiten. Bedeutet in der Realität meistens 10 bis 15, kommt aber eben komplett aufs Programm an. Wenn ich ist das noch Fußball mache, dann sind das 15, 20 Stunden Vorbereitung, dann ist Mittwoch absolute Crunch-Time, dann bin ich auch durchaus mal länger hier. Und ansonsten versuche ich meine ganzen Nicht-Calcio-Außer-Haus-Termine immer auf den Mittwoch zu legen. Also letzte Woche war ich zum Beispiel bei einem Podcast zu Gast, darf ich noch nicht mehr drüber sagen, sage ich dann Bescheid, wenn er rauskommt. Meine ZDF-Drehs mache ich am Mittwoch. Medientermine, sei es für die Baller League, versuchen wir auf den Mittwoch zu legen. All solche Sachen. Und abends dann ja wieder Champions League und dann meistens nochmal 2 Stunden 50 plus 2. Aber wie gesagt, die finden dann auch gerne mal am Donnerstag so 8 bis 10 Uhr statt, weil wir donnerstags 50 plus 2 ein bisschen später aufnehmen als montags. Und ja, nach 50 plus 2 wird dann das Freitagsvideo aufgenommen, wenn es denn eines gibt. Und am frühen Nachmittag haben wir einen unserer wichtigsten Termine, Update-Termine, wo wir als Geschäftsführung alles besprechen, was so ansteht. Da kann ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Wir haben ihr würdet wirklich euch die Haare raufen, wenn ihr hören würdet, wie viele Projekte wir schon besprochen haben, diskutiert haben, pilotiert haben, also aufgenommen haben und dann nicht veröffentlicht haben. Und all sowas findet dann immer am Donnerstag statt. Und wir überstrapazieren diesen Termin eigentlich jede Woche, weil wir uns bei vielen Dingen immer nicht einig sind und weil wir einfach viele Dinge en Detail besprechen. Danach dann meistens Tierlist und dann Donnerstag 18 Uhr oder sowas, Abgang ins Wochenende. Außer 10 bis 12 Mal im Jahr mache ich Eintracht-Streams. Wenn die Eintracht in Europa streamt, dann fahre ich nicht mehr nach Hause, weil ich die hier aus dem Studio mache. Und das sind dann immer so die längsten Tage. 14 Stunden werden es dann gerne mal. Und ja, dann ist der Donnerstag rum und dann sind wir wieder am Freitag. Und wir sind auf jeden Fall stundentechnisch alle weit jenseits der 40, aber das soll ja überhaupt keine Jammerei sein, weil es ist einfach ein absoluter Traumjob. Zu jammern hätten eher unsere Partnerinnen, das kann man, glaube ich, ganz klar sagen, tun sie aber nicht. Und das braucht man auch, kann ich euch sagen, in diesem Job auf jeden Fall Partner, die da tolerant sind und einem super unterstützen und helfen. Sonst könnte man das so nicht machen. Aber so können wir das machen und so können wir unseren absoluten Traumjob leben. Ne? Das ist halt so, das klang jetzt vielleicht viel, vielleicht auch nicht. Ich habe keine Ahnung, ich habe es euch einfach mal jetzt erzählt. Aber es ist nicht so, dass man die ganze Zeit denkt, oh mein Gott, ich arme Sau, ich arbeite so viel. Natürlich, man kommt einfach in Phasen, das will ich auch nicht verschweigen, wo es zu viel ist, wo man denkt, ich ertrage das nicht mehr, wo auch das öffentliche, dauerhafte Feedback zur eigenen Person viel wird, auf jeden Fall, das gibt es, aber es ist schon einfach ein toller Job, das ist gar keine Frage. Und warum ich auch einfach super gerne hier in meinem Studio bin, ist, hier hängen eigentlich zu jeder Zeit 3 bis 6 Fußballfans, Sportfans rum. Und ihr könnt davon ausgehen, dass auch jede Woche ein paar Stunden auf unnötige Diskussionen und Gespräche raufgehen, in die wir uns hier verstrickt haben. Und ehrlich gesagt liebe ich das sehr. Das ist genau das Arbeitsumfeld, das ich immer haben wollte in meinem Leben. Und ich bin unglaublich dankbar dafür, dass wir mit eurer Hilfe so ein Umfeld kreieren konnten. Und ja, so sieht die Woche Calcio Berlin aus, zumindest für mich, Calcio Berlin 50 plus 2. Wie gesagt, so ein bisschen unterschiedlich sind sie bei uns allen, aber im Großen und Ganzen ist es so, bei Niklas und mir gibt es da viel Überlappung natürlich. Ne? Wir machen den Podcast zusammen. Wir sind beide den gesamten Montag und Donnerstag immer hier. Und ich bin halt einfach aus freien Stücken dann noch an den anderen Tagen auch mal hier, vor allem am Dienstag. So, weiter geht's mit der Frage von Jonas PH. Haben wir Edin Terzic doch unterschätzt? Über den Fußball, den er spielen hat lassen, mal weggesehen, hat er scheinbar das absolute Maximum aus dieser Mannschaft rausgeholt. Klar hatte er etwas anderes Spielmaterial, aber die internen Probleme im Verein waren dieselben. Würdet ihr einem Verein im Sommer empfehlen, mal bei Terzic anzuklopfen? Grüße von einem gebrochenen Dortmunder. Ja, liebe Grüße an dich, mein Lieber, und an alle anderen Dortmunder. Wir wünschen euch viel Kraft. Würde ich empfehlen, bei Terzic anzuklopfen? Ich weiß es nicht, weil ich nicht weiß, wie gut Edin Terzic außerhalb des BVB-Konstrukts funktioniert. Aber zuallererst mal, haben wir Edin Terzic unterschätzt? Ja. Ja. Und trotzdem würde ich weiterhin sagen, dass er nicht der richtige Mann für die Zukunft war. Er war besser als alles, was danach kam. Alle 2, 2,5 Trainer. Aber er war nicht der richtige Mann für die Zukunft. Wie Jonas schon gesagt hat, pro Terzic, er hat das Maximum rausgeholt. Er war einen Sieg in Mainz von der Meisterschaft entfernt. Er war eine bessere Halbzeit gegen Real Madrid vom Champions-League-Titel entfernt. Jeweils mit einem Kader, der weder in der Bundesliga der beste Kader war, noch in der Champions League ein Top-5-Kader war. Das ist stark. Er wurde taktisch zumindest ein bisschen unterschätzt, würde ich sagen. Ich finde, man hat im Nachhinein, wenn man nochmal sich anguckt, hat er zum Beispiel gegen PSG, auch wenn sie Matchglück hatten, darum geht es jetzt nicht, in meinen Augen gute Anpassungen vorgenommen, gerade in der Champions League, gerne immer mal wieder gezeigt, dass er seine Mannschaft doch ganz ordentlich einstellen konnte. Und das ist eben das ganz große, der ganz, ganz große Pluspunkt, ein Gespür für diesen Verein, wie es ganz, ganz wenige Leute haben. Und wir sehen beim BVB ein hochemotionales Gebilde, wie viel das wert ist. Denn, Jonas hat es richtig gesagt, es wird die internen Probleme schon gegeben haben. Aber unter ihm sind diese Grabenkämpfe nicht ganz so nach außen gedrungen. Das wurde deutlich, deutlich mehr, als er dann weg war. Und trotzdem, was war Dortmunds spielerische Identität unter Edin Terzic? Ich kann es dir bis heute nicht sagen. Es fehlte vor allem eine klare Offensivstruktur, die fehlte bis zum Ende und die fehlte eben vor allem ironischerweise gegen die starken Mannschaften, gegen die schlechten Mannschaften. Ja? Gegen starke Mannschaften konnte man emotionalen, harten Außenseiter-Fußball spielen und immer wieder da sein, wenn es drauf ankam. Gegen schlechte Mannschaften, die dir genau das selbst angeboten haben, dass sie sich einigeln, dass sie sagen, kommt ihr mal, zeigt mal, was ihr habt. Gegen diese Teams sah Dortmund teilweise wirklich sehr, sehr uninspiriert aus. Und das lag daran, dass der Terzic Fußball einfach auf keinen Fall ein moderner Fußball war. Und ich bin beim Jonas, der ja in der Frage gesagt hat, war diese Mannschaft an ihrem Maximum angekommen? Ich glaube schon. Und ich glaube, dass es extrem schwer geworden wäre, mit dem Spielermaterial dauerhaft dieses Maximum zu halten und dabei auch noch zufriedenstellende Ergebnisse für diesen Verein einzufahren. Und deshalb, also, ja, er war besser als das, was danach kam. Und dennoch muss der Anspruch des BVB, die BVB-DNA, die unter Jürgen Klopp entstanden ist, und jetzt mache ich selber den Jürgen Klopp-Vergleich wieder auf, aber das ist eben das, was man sich beim BVB und bei BVB-Fans wünscht. Und diese DNA, die hat sich im Terzic-Fußball in meinen Augen nicht wiedergespiegelt. Ich glaube, dass der BVB danach deutlich größere Fehler gemacht hat auf der Trainerbank. Und Edin Terzic kann man, glaube ich, nicht als Fehler bezeichnen. Er hat ja auch den Pokal in seinem ersten Stint gewonnen. Aber ich glaube eben, dass er diese Mannschaft nicht hätte weiter pushen können und dass es auch für ihn im Zweifel zurückgegangen wäre. Und deshalb ist unterm Strich dann meine Antwort, ja, Edin Terzic wurde unterschätzt. Ja, Edin Terzic ist ein besserer Trainer, als es Nuri Sahin war. Davon bin ich überzeugt. Und dennoch glaube ich eben, dass Edin Terzic nicht die langfristige Lösung für den BVB gewesen wäre. Nächste Frage kommt von der Rasinator. Moin, wie siehst du die Schiri-Diskussion in der Liga, die gerade an diesem Wochenende nochmal hochgekocht ist? Können sich Realspieler einfach nicht benehmen oder gibt es tatsächlich ein strukturelles Problem? Grüße aus der Stadt des Derby della Madonnina, also Mailand, würde ich sagen. Ja, welchen Schiri-Skandal meinst du eigentlich in der Liga? Meinst du den Negreira-Skandal, nachdem der FC Barcelona 7,3 Millionen an den damaligen Vizechef des Schiri-Komitees überwiesen hat? Oder meinst du den, in dem die Madrid-Vereine dauerhaft die Schiris so hart kritisieren, dass man langsam das Gefühl bekommen könnte, dass sie nichts anderes machen wollen, als strukturelles Misstrauen und Unruhe schaffen? Sind beide Skandale in meinen Augen. Aber nee, du meinst natürlich den Bellingham-Skandal. Am vergangenen Wochenende gegen Osasuna wurde Bellingham in der 40. Minute vom Platz gestellt, weil er den Schiri beleidigt hat mit Fuck you oder wie er danach gesagt hat, Fuck off. Zuallererst mal, jeder, der schon mal sich mit einem Muttersprachler, einem englischen Muttersprachler gestritten hat und dann dieses Video gesehen hat, der kann, glaube ich, die Tonalität dieses Fuck off sehr, sehr gut deuten und der weiß, dass es absolut scheißegal ist, ob da you oder off dahinter steht. Das geht in die Richtung des Schiris, das ist an ihn gewendet und das ist eine Beleidigung. So, da müssen wir in meinen Augen nicht drüber reden und am Wochenende vorher wurde er ja auch schon mal mit einem Fuck off, mit einem Fuck you an den Linienrichter gefilmt. Also, strukturelles Problem oder Madrid-Problem, beides ein bisschen. Erstmal ist es halt bei Jude Bellingham kein Geheimnis, dass er hin und wieder über die Stränge schlägt. Und ich finde es gut, dass er jetzt eine rote Karte dafür gesehen hat, denn der muss da wirklich aufpassen. Also ich glaube, es ist ihm scheißegal, ob er sympathisch ist, sonst hätte er schon früher angefangen damit, denn das ist schon immer hart an der Grenze, wie er sich da gibt. Ist ja nicht die einzige Szene, gibt auch diverse Berichte und Videos von Spielern, die von ihm beleidigt werden. Und bei Spielern ist es auch nochmal eine andere Thematik in meinen Augen. Aber das Problem jetzt, was sich jetzt auftut, ist, Bellingham hat die rote Karte gesehen und Bellingham soll hart bestraft werden. Es könnten wohl bis zu 12 Spiele geben. Nochmal, es ist gut, dass Bellingham gesperrt wird. Es ist gut, dass Bellingham bestraft wird. Und ich sage, ganz generell, seit Jahren sage ich das schon. Und ich habe da eine Zeit lang immer Jürgen Klopp für verantwortlich gemacht. Das mache ich jetzt so nicht mehr. Aber naja, die Sitten gegenüber Schiedsrichtern sind so brutal verraut. Es ist wirklich eine Schande. Es ist wirklich eine Schande. Und bei... Jetzt ist es so. Weil die Sitten so verraut sind, finde ich es genau richtig, dass man da jetzt härter durchgreift. Aber du hast jetzt einen Präzedenzfall geschaffen, dass du, wenn der Schiri beleidigt wirst, rot gibst und La Liga redet von bis zu 12 Spielen Sperre. Das ist eine ultra harte Strafe. Und wenn du diesen Präzedenzfall schaffst, musst du dich ab jetzt immer daran messen lassen. 2021 hat Antoine Griezmann gesagt zum Schiri, La concha de tu madre. So, die Übersetzung, also de tu madre von deiner Mutter, La concha, kommt ihr vielleicht selbst drauf, was das heißen sollte. Dafür gab es Gelb. Dafür gab es Gelb. Ich will jetzt nicht die Beleidigung hier vergleichen, aber klar ist eben, für diese Beleidigung musst du dann genauso bestraft werden ab jetzt. Und diesen Präzedenzfall, den du dir jetzt geschaffen hast, ich glaube, das ist ein, da hast du einen Sack Flöhe geöffnet, den du kaum wieder einfangen kannst. Denn Beleidigungen auch gegenüber Schiedsrichtern, die stehen an der Tagesordnung. Und ich glaube, es wird verdammt schwer sein, da immer jeder aufzufangen. Und ich glaube, das wird zwangsläufig dazu führen, wenn die Strafen so unglaublich hart sind, und unglaublich klingt jetzt so, als würde ich es nicht glauben können, ich finde tendenziell eine harte Strafe gut, aber wenn die Strafen so hart sind, ist es unglaublich attraktiv, Spieler anzuschwärzen, Richtmikrofone hinzustellen und damit dafür zu sorgen, dass Spieler länger gesperrt werden. Und damit hat man, glaube ich, eine Pandoras Büchse aufgemacht, wo ich sehr gespannt bin, wie La Liga die einfangen wird, obwohl ich im Kern damit übereinstimme, dass man diese Box aufgemacht hat. Leo der Profi, moin Nico, unabhängig vom Gehalt, vier Versuche gebraucht, Bundesligisten würdest du als Trainer ab sofort am liebsten übernehmen, warum? Grüße aus der Heimatstadt des Fliederkrauts. Lasst mich doch jetzt mal in Ruhe mit eurem Fliederkraut, das ist doch absurd. Es kann doch nicht sein, dass jede zweite Stadt oder jeder zweite Calcio-Zuschauer entweder aus Fliederkraut oder Spitzkohl City kommt. Mein Gott, Alter. Ja, Fliederkraut. Habe ich schon mal irgendwann gelöst gehabt, habe es natürlich wieder vergessen. Okay, also, welchen Bundesligisten würde ich am liebsten sofort übernehmen? Am liebsten gar keinen. Ich traue mir den Trainerjob in der Bundesliga nicht zu, period. Wirklich nicht. Es gibt andere Jobs im Fußballbereich, wo ich sage, da könnte ich mich sehen. Cheftrainer bei einem Bundesliga-Club ist es nicht. Und deshalb ist meine Antwort auch mal direkt Eintracht Frankfurt auf gar keinen Fall, weil ich diese Saison nicht ruinieren will. Eine so gute Saison für uns, da will ich nicht derjenige sein, der es verkackt. Jetzt könnte man denken, also die TSG Hoffenheim und dann als schlechter Coach in die zweite Liga führen, aber ich bin auch kein Märtyrer und ich möchte auch außerdem Dietmar Hopp nicht kennenlernen. Deshalb nehme ich eine Mannschaft ohne große Erwartungshaltung, mit einem gesunden Umfeld, wohlgesonnenen Fans, die jetzt schon so gut dasteht, dass sie eigentlich nicht mehr in die ganz große Bredouille kommen kann. Und das ist der SC Freiburg. Absteigen würde ich mit denen, glaube ich, nicht mehr. Und solange das der Fall ist, glaube ich, hast du in Freiburg ganz gute Karten, nicht allzu heftig angezählt zu werden. Denn, ja, sorry SCF-Fans, das muss ich ganz klar sagen, no tactics, just vibes. Ich komme wirklich nur über die Motivationsreden. Und das wird am Anfang gut funktionieren. Ich glaube, wir starten gut. Ich glaube, 7 Punkte aus 3 Spielen. Und dann wird es schnell dünn. Und die letzte Frage, off-topic, kommt von Andreas. Und die Frage gefällt mir sehr, sehr gut. Servus Nico. Kleines Fußball-Basketball-Crossover. Zu welchen Fußballern würden diese legendären NBA-Spitznamen passen? Erster ist The Answer. Das war natürlich AI, Allen Iverson. Hatte immer auf alles eine Antwort, was die Defensive auf ihn werfen konnte. Es gab eine Zeit lang auch das Gerücht, dass er die Antwort auf die Frage wäre, wer ist der Nachfolger von Michael Jordan in der NBA? Und meine Antwort, welcher Spieler ist die Answer? Lamine Yamal. Lamine Yamal ist auf ganz, ganz viele Fragen, die im Fußball gestellt werden können, die Antwort. Er hat auf fast alles, was Defensiven auf dich werfen können, eine Antwort. Und wenn die Frage gestellt wird, wer ist der legitime Nachfolger von Lionel Messi beim FC Barcelona, dann ist Lamine Yamal die Answer. The Big Fundamental. Das war natürlich Tim Duncan. Wahrscheinlich der unterschätzteste NBA-Superstar in der Geschichte der Association. Big Fundamental, weil er grundlegend alles gut konnte und nichts falsch gemacht hat. Ganz, ganz wenige Fehler gemacht hat. Und dabei selten spektakulär war, sondern einfach fundamental. Rodri. Das ist für mich Rodri. Krüger hat gesagt, aber Rodri ist doch defensiv spektakulär. Habe ich gesagt, ja, für Nerds, Alter, für dich. Aber insgesamt finde ich Big Fundamental jemand, der immer die richtige Entscheidung trifft, jemand, der selten Fehler macht und die ganzen kleinen Dinge richtig macht. Das ist der Big Fundamental und das ist Rodri. Jetzt sind wir bei The Human Highlight Reel, das menschliche Highlight Reel. Und das fand ich eine der schwierigsten Fragen. Und ich muss noch dazu sagen, dass ich nur aktive Fußballer hier genommen habe. Und jetzt habe ich überlegt, von welchen aktiven Fußballern ist das Highlight Reel, wenn du jetzt es dir anguckst, am besten? Und es sind dieselben drei Namen, an die wir alle jetzt denken, denn die sind alle noch aktiv. Es sind Messi, es sind Ronaldo und es sind Neymar. Ich habe mich für Ronaldo entschieden, weil ich glaube, wenn du das Highlight Reel Ronaldo ganze Karriere zusammenschneidest, ist er ja ein Spieler, der sich einmal in der Mitte auch komplett neu erfunden hat. Ich glaube, viele unterschätzen, was er bei United zum Teil für Pässe gespielt hat, was er für Tempo-Dribblings hingelegt hat. Und ich glaube, The Human Highlight Reel hat Cristiano Ronaldo sich absolut verdient als Spitzname. Und der nächste ist The Alien. Und ich habe mir sagen lassen von unserem Haus- und Hof-Brasilianer, dass in Südamerika der Spitzname E.T. für Lionel Messi, E.T. der Außerirdische, durchaus ein Thema ist. Und deshalb ist The Alien Lionel Messi. Welcher Fußballer auf diesem Planeten sieht so aus, als käme er nicht von diesem Planeten? Es ist Lionel. Das nächste sind die Splash Brothers. Dazu muss man sagen, die Splash Brothers sind Steph Curry und Klay Thompson gewesen. Zwei der besten Distanzschützen der NBA-Geschichte. Das fand ich jetzt sehr, sehr schwer, da irgendwas Aktives zu finden. Deshalb habe ich ein bisschen gemogelt, habe nach guten Sturmduos geschaut. Und weil ja auch Klay Thompson und Steph Curry nicht mehr zusammenspielen, habe ich hier mal Mush und Ekitike genommen. War einfach in der Hinrunde das beste Sturmduo Europas, ne? Oder eins der besten. Und mir ist einfach kein anderes eingefallen. Also, wenn ihr was habt, dann sehr, sehr gerne her damit. Aber ich würde sagen, Heki und Hugo, Omar und Hugo ist da ein ganz guter Shout. Und als letztes Teamspitzname, The Bad Boys. Das waren die Bad Boy Pistons. Und wenn ich euch sage, welche europäische Mannschaft könnte die Spitznamen The Bad Boys tragen, habt ihr die Antwort alle Shay selbst im Kopf. Muss ich euch nicht sagen. Auf drei gemeinsam. 1, 2, 3. Atletico. Korrekt. So. Und damit sind wir durch für heute, Freunde. Und hinten raus möchte ich gerne noch sagen, am Wochenende ist Bundestagswahl und es ist die wichtigste Wahl in unser aller Leben. So ist es einfach. Und geht wählen. Nur wer wählen geht, darf sich hinten raus auch beschweren, wenn das Ergebnis nicht stimmt. Die Welt steht vor extrem schwierigen Zeiten und es gibt keine einfachen Lösungen auf viele, viele dieser Fragen. Und wer einfache Lösungen anbietet, der hat wahrscheinlich keine. Informiert euch selbst, informiert euch gerne nicht auf Social Media, auch nicht auf YouTube, sondern macht eure Hausaufgaben. Es geht um eure Zukunft. Wenn ihr da keine Zeit investiert, wo dann? Und ey, wählt einfach keine Arschlöcher. Das war's für heute von Frag Calcio. Ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut.